Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und wir tauchen heute einmal ab in die Welt der Zahlen. Seit einigen Jahren schaut sich das Climate-Tech-Unternehmen Wright an, wie stark die Unternehmen hier in Deutschland im DAX zur Erderwärmung beitragen. Ausgedrückt wird das Ganze dann in Grad Celsius und es liegen ganz frisch die neuen Ergebnisse vor. Da freue ich mich heute auf eine Einordnung von Hanna Hemke, der CEO von Wright. Schön, dass Sie da sind.
Ganz vielen Dank für die Einladung.
Frau Hemke, Sie haben die Klimawirkung von 34 DAX-Unternehmen untersucht. Sie geben Ergebnisse an den Grad Celsius. Mal ganz vereinfacht gesagt, ist es im Prinzip die Aussage, wie stark würde sich die Erde bis 2100 erwärmen, wenn die gesamte Welt dieselbe Klimaperformance hätte wie dieses betrachtete Unternehmen. Jetzt hatte man ja immer gesagt, es gibt da einen Zielwert von 1,5 Grad. Da ist mittlerweile auch etwas Konsens, dass der wohl nicht mehr zu erreichen sein wird. Sie haben jetzt 1,7 Grad mal angesetzt. Und was mich mal interessieren würde, von diesen 34 Unternehmen, die Sie betrachtet haben, wie viele sind auf dem Pfad unterwegs, der konform ist? Und wenn ich Sie im Vorfeld gefragt hätte, hätten Sie das richtig getippt oder hätten Sie gedacht, sind mehr oder weniger?
Ja, also die Ergebnisse dieses Jahr sind sehr, sehr spannend. Wir haben 5 Unternehmen in den DAX 40 drin, von den 34, die wir abdecken konnten, die sozusagen auf dem Königsweg sind. Also die haben sowohl ein Klimaziel, was sie kommuniziert haben, was Paris-konform ist, also well below 2 degree, deswegen haben wir die Schwelle 1,7 Grad genommen. Und sie laufen tatsächlich auf einem Paris-konformen Pfad. Also seit dem Jahr, wo sie ihr Klimaziel ausgerufen haben, entkoppeln sie ihre Emissionen von ihrer eigenen Wertschöpfung so schnell und so stark, dass, wenn die Welt das auch so tun würde, wir tatsächlich auf dem Zielpfad laufen würden. Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn es mehr als 5 gewesen wären, die beides erfüllen, also Paris-konformes Ziel und ein Paris-konform Track Record, so nennen wir das. Aber immerhin sind es 5 und es sind auch 5 sehr namhafte Unternehmen, die schon auch aufzeigen, dass das geht. Und zusätzlich zu diesen 5 gibt es natürlich noch zahlreiche, die entweder ein Paris-konformes Ziel haben oder auf diesem Paris-konformen Pfad ihre Emissionen von der Wertschöpfung entkoppeln. Also insgesamt nennen wir 21 Unternehmen im What-If-Report, die in irgendeiner Form greifbaren Fortschritt machen in Richtung Pariser Klimaziele. Und das finde ich schon ganz, ganz gut, ja.
Das ist zumindest auch mal mehr als die Hälfte, selbst wenn wir auf alle 40 abzielen. Jetzt haben Sie ja gesagt, es kann auch das eine ohne das andere geben. Ich kann auf einem guten Pfad sein, ohne dass ich mir ein Ziel gesetzt habe. Ist es denn wichtig, so ein Ziel auszusprechen oder würden Sie da sagen, eigentlich ist es wurscht, Hauptsache das Ergebnis stimmt am Ende?
Das ist eine sehr spannende Frage und die steht auch im Zentrum von diesem What-If-Report. Also was ist glaubwürdiger, wenn ich ein ambitioniertes Ziel kommuniziert habe oder wenn ich tatsächlich walk the talk mache, also wenn ich tatsächlich meine Emissionen entkoppel von Wertschöpfung? Und ich persönlich tendiere zu Letzterem. Also das, was ich tatsächlich tue, weil wir haben so viele Commitments, wir haben so viel Kommunikation, wir haben so viele Intentionen, aber wenn wir einfach mal darauf gucken, wer macht auch was, dann sehen wir die Unternehmen, die tatsächlich Innovation nach vorne treiben und das finde ich persönlich spannender und glaubwürdiger, ist aber nur meine eigene Wahrnehmung davon. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere das anders sieht und deswegen haben wir eben beide Metriken auch so prominent dieses Jahr mit reingenommen.
Bei uns im Journalismus ist der altbekannte Lehrsatz, Namen sind Nachrichten. Gibt es 2, 3 Unternehmen, die Sie nennen können, wo Sie sagen, die haben Sie positiv überrascht oder die schneiden vielleicht auch besonders gut ab?
Also wer mich überrascht hat und was auch ganz, ganz gut gerade so in die Debatte passt, ist die RWE. Die RWE ist unter den 5 Unternehmen, die sowohl ein Paris-konformes Ziel hat, als auch ihre Wertschöpfung von den Emissionen in Paris-konformem Tempo entkoppelt. Und das passt natürlich gerade zu dieser Debatte, dass die Energiebranche jetzt wirklich auch schon Emissionen reduzieren kann und damit auch das Fundament legt für Sektoren, wo es vielleicht schwieriger ist zu dekarbonisieren, ihre Emissionen runterzubringen. Also diese Energiewende, die gerade stattfindet und auch letztes Jahr sehr gut angekurbelt wurde, die sieht man in diesen Zahlen. Es gibt aber auch wahnsinnig viel Diskussion jetzt. Bleibt das so oder nicht? Gaskraftwerke, ja, nein. Wie würden die solche Zahlen wieder ändern? Und deswegen fand ich dieses Ergebnis total interessant. Ein anderes Ergebnis, was ich sehr interessant fand, ist das von Porsche. Die sind auch unter den 5, die hier so auf dem Königsweg laufen, also Paris-konformes Ziel und Paris-konforme Entkopplung. Und hier ist natürlich die Frage, ja, welche Rolle nehmen die jetzt ein in der deutschen Automobilindustrie? Als Pionier, als Vorreiter, als Innovator, zeigen die, wie es gehen müsste? Oder waren die vielleicht zu schnell, zu weit? Ja?
Haben Sie die AG betrachtet oder die Holding?
Die AG, genau. Die Holding als Finanzinstitut war nicht drin, weil wir Finanzinstitute dieses Jahr leider immer noch nicht integrieren konnten, aufgrund der fehlenden Datenqualität der Benchmarks. Also nicht unbedingt fehlende Datenqualität der deutschen Finanzinstitute aus dem DAX, sondern global die Daten, die berichtet werden von diesen Häusern, die dann eben robuste Benchmarks bilden für den Vergleich.
Das heißt, so arbeiten Sie dann auch in der Methodik. Sie nehmen Daten von den jeweiligen Unternehmen, die sich beteiligen, auf und setzen die dann nochmal in Relation zu Benchmarks von Wettbewerbern.
Richtig, genau. Also wir haben mehrere tausend Unternehmen in unserer Datenbank. Die allokieren wir dann zu ihren Wirtschaftszweigen nach den NACE-Sektoren. Dort aggregieren wir dann die Unternehmen in Benchmarks. Und die Unternehmen, die wir bewerten, werden dann eben gegen diese Benchmarks gesetzt. Daraus entsteht die Klimaperformance und daraus dann wiederum die Grad-Celsius-Zahl.
Jetzt haben Sie dieses Mal 34 Unternehmen ausgewertet aus dem DAX. Im Vorjahr waren es 26. Woran liegt es denn, dass es mehr sind? Haben Sie mehr getrommelt oder kamen die auch freiwillig?
Nein, also die DAX-Unternehmen, die haben eigentlich nur die Ergebnisse bekommen. Also wir haben selbst diese Analyse durchgeführt. Das heißt, wir waren völlig unabhängig und eigenständig darin, diese Ergebnisse zu generieren. Und der Grund, weshalb wir eine höhere Abdeckung haben, ist, dass die berichteten Daten einfach inzwischen besser sind. Also diese Diskrepanz von letztem Jahr zu diesem Jahr, die hängt insbesondere daran, dass wir im letzten Jahr von einigen Unternehmen schlicht noch keine Emissionsdaten berichtet hatten. Was dieses Jahr der Fall ist, auch bei den Klimazielen hat sich deutlich was getan. Also wir haben 11 Unternehmen mehr, die Klimaziele berichtet haben. Inzwischen haben alle Unternehmen, die wir hier abgebildet haben, Klimaziele. Und das hat uns natürlich dann geholfen, die Abdeckung nach oben zu bringen. Und das ist auch ein Effekt der CSRD. Also man sieht hier einfach sehr, sehr schön, was die CSRD an Transparenz mit sich bringt, an Rohdaten, die dann zum Beispiel von Unternehmen wie uns genutzt werden können, um halt interessante Kennzahlen zu generieren, die zeigen, wie die Unternehmen wirklich nach vorne kommen in ihrer Transformation.
Was ich noch ganz spannend fand, Sie sagten ja vorhin, eigentlich zählt das, was man tut und die Umsetzung. Jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit, wenn ein Ziel gefordert ist, ich schreibe da irgendwas rein und dann habe ich ein Ziel, was vielleicht auf eine Erwärmung von 7 oder 8 oder 9 Grad hinausläuft, wo jetzt wahrscheinlich niemandem groß mit gedient wäre und wo auch das Ambitionsniveau noch eher bescheiden ist. Helfen auch solche Ziele oder würden Sie sagen, auf dem Niveau ist es eigentlich dann auch egal?
Also wir haben auf jeden Fall das Ergebnis, und das ist jetzt nicht statistisch signifikant, weil natürlich die Gruppe an Unternehmen zu klein ist, um irgendwelche statistisch signifikanten Ergebnisse zu generieren. Aber wir sehen schon, dass Unternehmen, die ein Ziel haben, egal jetzt wie ambitioniert das ist, schneller vorankommen in ihrer Transformation. Wir sehen aber auch, dass ein Ziel zu haben nicht bedeutet, dass ich damit auf dem 1,5-Grad-Pfad laufe. Also das ist, glaube ich, ein Kernergebnis, dass es nicht ausreicht, ein Ziel zu haben und es zu kommunizieren, um wirklich auch dann dieses Ziel umzusetzen. Und wir sehen da aber keine großen Effekte, ob das Ziel jetzt ambitioniert ist oder nicht, nur tatsächlich, ob ein Unternehmen ein Ziel hat. Dann ist es tendenziell schneller unterwegs in der Dekarbonisierung des eigenen Geschäftsmodells. Natürlich haben wir sehr viele Ziele hier gehabt, die jetzt nicht sehr ambitioniert waren. Also wo man sich ein Ziel gesetzt hat auf eine Emissionsmenge, die vielleicht 5% der Gesamtemissionen ausmacht. Das ist mehr so ein symbolisches Ziel, dass man da irgendwie mal was hat und dass man da auch was zeigen kann. Aber diese Übersetzung dann eben in Grad Celsius zeigt einfach, dass das noch keine Strategie ist und dass das noch kein Zeichen ist, dass ein Management hier wirklich verstanden hat, worum es geht in dieser Dekarbonisierung. So würde ich das schon lesen, ja.
Jetzt sind ja Manager, zumindest die, die ich kenne, häufig auch recht kompetitive Charaktere. Kann man vielleicht auch darauf setzen, dass da ein bisschen Ehrgeiz entfacht wird, wenn man mal sieht, okay, es gibt hier bestimmte Unternehmen, die machen das schon sehr gut, die werden dann vielleicht auch positiv von ihnen hervorgehoben. Kann das auch ein bisschen ein Ansporn sein?
So ist es gemeint. Also das ist genau das, was wir erreichen wollen. Das ist die These, sagen wir mal so. Das ist die These, mit der wir auch What If machen. Wir wollen vollen Fokus auf die, die das wirklich machen. Damit die, die nicht in der Liste stehen, der namentlich genannten im What If Report, sich fragen, warum stehe ich denn da nicht drin? Und wir haben mit sehr vielen der DAX 40 gesprochen zu den Ergebnissen. Also alles war transparent. Wir haben eine What-If-App gebaut, über die die DAX-Unternehmen ihre eigenen Ergebnisse einsehen können. Und dann haben wir natürlich Termine angeboten, um das alles zu erklären, um in die Daten einzuführen. Und haben dann eben dabei auch angemerkt, wenn die Unternehmen in den What-If-Report kommen, weil sie eben Paris-konform unterwegs sind. Und die haben sich gefreut. Und das hat mich wieder total gefreut, dass den Unternehmen und den Nachhaltigkeitsabteilungen das was bedeutet, wenn sie da drin sind. Und andersrum, wenn sie nicht reingekommen sind, dann gab es doch hier und da Beispiele nochmal, dass man nochmal die Daten angefasst hat oder doch nochmal versucht hat, irgendwie so ein Klimaziel rauszukramen aus dem Reporting, ob man das nicht doch noch irgendwie anrechnen könnte. Und das war für mich auch das Signal, dass wir hier vielleicht einen positiven Wettbewerb hinbekommen könnte und es irgendwann, oder dass der What-If-Report sich zu etwas entwickelt, wo ich drin sein möchte als Unternehmen, weil es eben darum geht, welche Unternehmen schaffen es, die eigene Wertschöpfung, also den wirtschaftlichen Erfolg durch Innovation zu entkoppeln von Emissionen, die nicht in eine Paris-konforme Zukunft gehört. Das ist die große Aufgabe für uns alle. Das messen wir. Und natürlich möchte ich da als Unternehmen dabei sein, wenn ich was von mir halte.
Kann ich mich denn rausreden ein Stück weit auf ein Geschäftsmodell oder dass ich sage, ich bin vielleicht in einer emissionsstarken Branche oder greift das ein Stück weit zu kurz? Sie haben ja gerade schon gesagt, bei einer RWE würde man ja jetzt vielleicht auch oder bei einem Automobilunternehmen wie Porsche würde man ja vielleicht auch eher denken, da gibt es Branchen, wo es mit Emissionen einfacher ist.
Also erstmal werden alle Grad Celsius-Werte, alle XTC-Werte werden mit einem sektorspezifischen Benchmark berechnet. Das heißt, die Emissionsreduktionsanforderungen an ein Unternehmen im Energiebereich sind anders als ein Unternehmen in der Chemiebranche. Das hilft schon mal, um eine Vergleichbarkeit auch herstellen zu können. Dennoch sieht man mehr Fortschritt in Richtung Paris-Konformität bei solchen Sektoren wie Energie zum Beispiel und relativ wenig im Bereich Chemie zum Beispiel. Also das passt auch schon zur öffentlichen Debatte, dass es Sektoren gibt, die können jetzt schon ganz gut dekarbonisieren, da ist es wirtschaftlich auch möglich. Und dann gibt es andere Sektoren, die brauchen Technologien und Rahmenbedingungen und Lösungen, die jetzt noch nicht so gut erhältlich sind. Also dieses Muster sieht man schon grob in den Ergebnissen. Allerdings sieht man auch, dass die Besten, die wir eben auch namentlich nennen, aus allen unterschiedlichen Bereichen kommen. Also es ist nicht so, dass ich in irgendeiner Branche gefangen bin, sondern es ist eine Frage, wie früh habe ich investiert? Habe ich investiert, als ich das Kapital hatte? Wie habe ich das Ganze aufgebaut innerhalb der Organisation? Wie effizient habe ich das Thema verankert? Und wie habe ich auch meine Leute mitgenommen und die Märkte verstanden? Und das ist natürlich jetzt etwas, das aufzuholen in einer wirtschaftlich schwierigen Situation, ist natürlich unfassbar schwierig. Also wir haben hier einfach auch ein paar Kandidaten drin, die haben das Thema früh erkannt, haben investiert, als sie investieren konnten und profitieren jetzt davon. Das ist, glaube ich, eher etwas, worüber man auch sprechen sollte.
Gehen wir doch dann einmal die Liste komplett durch. RWE, Porsche haben wir genannt. Wer sind denn die anderen Vorbilder?
Die anderen Vorbilder sind Adidas. Also auch Adidas hat ein Paris-konformes Ziel und dekarbonisiert das Geschäftsmodell entlang der Anforderungen von Paris. Finde ich persönlich toll, ist irgendwie ein Sympathieträger, ein Unternehmen im Bereich Sport, passt irgendwie. Und dann haben wir noch die Deutsche Börse mit einem sehr, sehr digitalen Geschäftsmodell, auch toll. Und dann haben wir noch Siemens Healthineers, die einfach seit 2020 auf einem 1,5-Grad-Pfad laufen, sogar noch ein bisschen drunter teilweise und entsprechend total kontinuierlich ja, ihren Weg da gehen. Also sehr, sehr beeindruckend.
Der CFO von Siemens Healthineers war auch tatsächlich schon hier im Podcast letztes Jahr und hat auch ein bisschen drüber gesprochen, was das auch regulatorisch bedeutet. Wenn wir uns mal die mittlere Klimawirkung anschauen, über alle betrachteten Unternehmen, die Sie jetzt analysiert haben, hinweg, dann hat sich das im Vergleich zum Vorjahr ein bisschen erhöht von 3,7 Grad auf jetzt 4,3 Grad. Ist es einfach der anderen breiteren Zusammensetzung geschuldet oder woher kommt dieser Anstieg?
Also es ist einmal der breiteren Zusammensetzung geschuldet. Es sind neue Unternehmen jetzt eben abgedeckt, die mit einer relativ hohen XDC in diese Gruppe reinkamen. Es ist aber auch dem geschuldet, dass der Track Record nach oben gegangen ist von 2023 auf 2024. Also diese Lücke zu 1,5 Grad hat sich leider wieder geweitet vom Jahr 2023 auf das Jahr 2024. Da haben wir noch nicht mal den Trump-Effekt drin. Also auch hier spiegelt diese Analyse sehr, sehr schön wider, was da gerade passiert und wirft die Frage auf, wie gefährlich ist es, dass der Fortschritt über die gesamte Gruppe leider nicht in die richtige Richtung aktuell geht.
Ja, es ist ja auch immer die Frage, ich habe so viele Themen, ne? Ist dann das Klimaziel irgendwas, was hinten runterfällt? Wie schaffe ich es, das zu integrieren, ohne die Organisation zu überfordern? Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einen finanziellen Effekt, wenn man jetzt an sowas wie Versorgungssicherheit, CO2-Kompensation etc. denkt. Was kriegen Sie denn mit? Was sind so Punkte, wo Sie glauben, damit kann man vielleicht auch die Motivation steigern oder irgendwie gucken, dass die Unternehmen da am Ball bleiben, damit man jetzt nicht mit Trump-Effekt noch stärker in die falsche Richtung geht?
Also was natürlich wahnsinnig wichtig ist, ist, dass man die Menschen motiviert, Lösungen zu finden für diese Transition. Es gehört zu einer der allerschwierigsten Aufgaben gerade überhaupt. Und das erklärt auch, warum so viele Leute aufgeben, den Kopf in den Sand stecken, zynisch werden, fatalistisch werden. Das sind ja alles Reaktionen auf diese schiere Herausforderung, die diese Transition irgendwie mit sich bringt, sprich Emissionen von Wertschöpfung ausreichend schnell zu entkoppeln. Und was immer wieder so ein Knackpunkt ist in den Projekten, in denen ich diese Arbeit selber mitbekomme, ist, wie man die Leute motiviert, gute Ideen zu entwickeln, die ein Unternehmen auch wirklich nach vorne bringen. Ja, also nicht irgendwie so Dekoration und Makulatur oder so, sondern richtig gute Ideen, die das Umfeld und die Entwicklung und die Strategie des Unternehmens umsetzen und verstehen. Und dazu den Leuten ein Feedback geben zu können. Also wenn wir die und die Projekte umsetzen, wenn wir die und die Maßnahmen machen, dann haben wir eine Reduktion der Temperatur um 0,5 Grad. Das motiviert. Und da sehe ich immer wieder, dass das eine ganz wichtige Zutat ist, diese Transparenz. Welchen Impact hat jetzt mein eigener Beitrag? Was kann ich wirklich ausrichten? Ist das eine Mini-Kleinigkeit oder ist das ein Hebel? Diese Transparenz, die initiiert tatsächlich gute Ideen und die braucht man jetzt einfach total, um zu verstehen, was bedeutet diese Transformation für uns, wie schnell müssen wir sein, was ist zu schnell, was ist zu langsam, wie lösen wir das Ganze.
Das heißt, man muss es irgendwie ein bisschen greifbar machen. Gibt es Punkte, wo Sie sagen, diese 5 Unternehmen, die Sie als vorbildhaft herausheben, das machen die gut, da kann man vielleicht auch was von lernen. Ich weiß, unterschiedliche Branchen, Geschäftsmodelle, es lässt sich nicht alles übertragen, aber gibt es Punkte, wo Sie sagen, das ist vielleicht auch was, wo ein Nachzügler sich ein bisschen was von abschauen könnte?
Ja, definitiv. Und am deutlichsten ist es, glaube ich, bei der RWE. Also die RWE hat, glaube ich, inzwischen sehr viel Erfahrung darin, wie es ist, erstmal kritisiert zu werden fürs eigene Geschäftsmodell. Und zwar bis zu einem Punkt, wo man wirklich was ändern muss. Dann auch ein systemrelevantes Unternehmen zu sein, sodass das Ganze auch strategisch verankert wird und wo die Märkte auch bereit sind, dass man diese Investitionen tätigen kann. Aber diese Kombination aus öffentlichem Druck, weil man einfach wirklich so weit entfernt ist vom Erreichen der Pariser Klimaziele, das in die Organisation zu bringen, die Leute mitzunehmen und dann auch diese Transition zu verankern und aufzusetzen, ich glaube, da hat die RWE inzwischen einen sehr relevanten Erfahrungsschatz, weil die da jetzt eine mehrjährige Reise hinter sich haben, wo andere viel von lernen könnten. Also wie kriegt man intern dieses Mindset geschiftet hinzu, wir sind jetzt hier nicht mehr die Bösen, sondern wir sind die, die transformieren und mit dieser Haltung gehen wir hier in unsere Projekte ran. Also ich habe mit Leuten gesprochen von RWE, die gesagt haben, ich arbeite bei dieser Firma, weil wir dort Transformation machen und wenn wir es dort schaffen, dann schaffen wir es überall. Und das ist echt eine Veränderung in diesem Konzern. Und ich glaube, dass davon sehr, sehr viele andere auch lernen können.
Wenn Sie sich eine Sache wünschen dürften mit Blick auf What If 2026, irgendwas, wo Sie sich wünschen würden, dass die DAX-Unternehmen da vielleicht nochmal vorangehen, was wäre es?
Also der größte Wunsch ist natürlich, dass der Track Record vom Jahr 2024 auf das Jahr 2025 wieder runtergeht. Das heißt, dass die Wertschöpfung entkoppelt wird von Emissionen und zwar schnell genug. Das wäre fantastisch, das zu sehen. Bei den Klimazielen haben wir immer noch so ein paar Kandidaten, die haben so Teilziele, die sich auf Emissionsintensitäten beziehen, also Emissionen pro Tonne Output. Wir wissen aber nicht die geplante Menge an Output, deswegen können wir diese Ziele eben nicht integrieren. Ich frage mich dann immer, wem soll das was bringen, wenn ich solche Ziele in ein Reporting reinschreibe, wenn es eh keiner verstehen kann? Was soll das denn? Also hier einfach mehr Klarheit im Reporting. Teilweise saßen wir vor einzelnen Zielen sicher eine halbe Stunde lang, um das zu dechiffrieren. Das wäre auch toll, wenn man sich da nochmal mehr an die CSRD hält, insbesondere ESRS E1, wie man diese Klimaziele und die Transitionspläne kommuniziert, und zwar vergleichbar und eindeutig. Aber das Allerwichtigste ist, dass die Entkopplung von Emissionen und Wertschöpfung weitergeht, und zwar schnell genug, dass sie den Anforderungen von Paris entspricht. Und da bin ich gespannt, wie das nächstes Jahr dann aussieht in den Daten.
Ich auch. Wir können gerne da nochmal einen genauen Blick drauf werfen. Und ich danke erstmal ganz herzlich für die Einschätzung zum diesjährigen Report, frisch veröffentlicht. Wer es nochmal en Detail nachlesen will, den Link packen wir in die Shownotes zu dieser Episode. Und das war die Einschätzung von Hanna Helmke, CEO von Ride. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Podcast.
Ich habe zu danken.
Und natürlich schauen wir noch auf die weiteren Themen, die die Branche bewegen. Und dafür ist mein Kollege Franz Kongbui bei mir. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, wir müssen über Regulierung sprechen. Da ist ja einiges im Schwung. Viele Unternehmen fragen sich, wie es weitergeht. Und Ende Oktober wurde jetzt ein ziemlich wichtiger Beschluss zunächst mal nicht gefasst.
Genau, nicht gefasst. Es geht um die geplanten Trilog-Verhandlungen zur Änderung der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Also geht es konkret zur CSRD und zu CSDDD. Da sollte es eigentlich schnell vorangehen, um Erleichterungen umzusetzen, aber das Parlament hat dagegen gestimmt, auf Basis des vorliegenden Kompromisses direkt in die Verhandlungen zu gehen.
Ja, diese Verhandlungen hätten ja eigentlich jetzt in diesen Tagen schon starten sollen. Woran hängt es denn jetzt?
Naja, also geplant war, dass direkt, also ohne Abstimmung im Plenum, mit den Trilog-Verhandlungen zwischen Parlament, Ministerrat und EU-Kommission begonnen wird. Das sollte das Gesetzgebungsverfahren beschleunigen und der zuständige Rechtsausschuss des EU-Parlaments, der sogenannte Juri-Ausschuss, hatte dafür einen Kompromissvorschlag erarbeitet. Und mit dem wollten sie dann gleich losverhandeln, aber das hat das EU-Parlament jetzt gestoppt.
Wie geht's denn dann jetzt weiter?
Na, das Parlament wird über den Entwurf in der kommenden Plenarsitzung, also am 12. und 13. November, beraten. Vorher können natürlich noch Änderungsanträge eingereicht werden. Und voraussichtlich in der letzten Novemberwoche soll dann das Mandat für Verhandlungen erteilt werden, sodass dann die Trilogverhandlungen beginnen können. Also für Unternehmen ist das natürlich unglücklich, denn so bleibt erstmal weiter Unsicherheit.
Dann kommen wir noch zum Thema Diversität. Das ist in den USA bekanntlich derzeit nicht allzu gut gelitten. Die Kommunikationsberatung Kirchhoff Consult, die hat sich jetzt mal die Nachhaltigkeitsberichterstattung in der Dachregion zum letzten Geschäftsjahr angeschaut. Wie sieht es denn hier aus?
Ja, zumindest hier ist das Thema in der Breite angekommen. Von den 80 betrachteten Leitindexunternehmen stuften 92% Diversität inzwischen als wesentliches Thema ein. Das sind 10% mehr als im Vorjahr. Besonders stark ist die Integration auf organisatorischer Ebene gewachsen.
Wo gibt es denn konkrete Fortschritte?
Ja, vor allem beim Gender Pay Gap. 68% der Unternehmen veröffentlichen mittlerweile entsprechende Zahlen. Das sind mehr als doppelt so viele wie 2023. Und auch das Beschwerdemanagement hat zugelegt. 76% haben jetzt eine eigene Kategorie für Diskriminierungsmeldungen. Allerdings muss man auch sagen, dass die Unternehmen sich bei Diversität noch stark auf Geschlechtergerechtigkeit fokussieren. Themen wie ethnische Herkunft oder Inklusion werden nach wie vor nur selten mit konkreten Zahlen hinterlegt. Da ist also noch viel Luft nach oben.
Gibt es denn auch Anreize, sich da zu verbessern? Also oft hängt man das ja zum Beispiel an die Vergütung.
Teilweise. Also 41% verknüpfen Diversitätsziele mit der variablen Vergütung des Vorstands. Und Deutschland ist hier vorn, die Schweiz hinkt da noch etwas hinterher.
Jetzt kommt ja aus den USA auch politischer Gegenwind. SAP beispielsweise ist ja beim Thema Diversität zurückgerudert, dafür auch stark kritisiert worden. Hat denn dieser Stimmungsumschwung in den USA Folgen für die Berichterstattung hier in der DACH-Region?
Ja, schon, zumindest auf die Tonalität. Die Unternehmen stellen Diversität weniger nach außen, obwohl sie das Thema intern weiterverfolgen. So ist die Quote der Konzerne, die Diversität als Bereicherung darstellt, im Vergleich zum Vorjahr von gut 97% auf, drehen wir es um, 79% gesunken. Die Studienautoren interpretieren das schon so, dass viele Unternehmen entschieden haben, das Thema Diversität weniger offensiv zu kommunizieren, auch wenn sie ihre Diversity-Programme weiterführen. Neben einem kulturellen Wandel haben aber auch regulatorische Anforderungen Einfluss auf Art und Umfang der Berichterstattung. Da gibt es jetzt mehr Standardisierung und verschiedene Parameter, etwa Diskriminierungsvorfälle in der eigenen Belegschaft oder der erwähnte Gender Pay Gap. Das sind mittlerweile für viele Unternehmen auch einfach Pflichtangaben.
Und ein Termin wird in den nächsten Tagen spannend. Vom 10. bis 21. November steht der nächste UN-Klimagipfel an, die COP30, und zwar in Brasilien in Belém. Franz, was macht denn diesen Gipfel so besonders?
Ja, also die COP30, die gilt als historisch aus mehreren Gründen. Zum einen findet sie erstmals im Amazonasgebiet statt. Und es sind jetzt 30 Jahre seit dem allerersten Klimagipfel in Berlin und 10 Jahre seit dem Pariser Klimaabkommen. Symbolisch und politisch ist das also ein echtes Schwergewicht.
Und wer kommt alles zur COP30?
Ja, an der COP30 nehmen die 198 Vertragsparteien des Klimarahmenabkommens der Vereinten Nationen teil. Daher kommt übrigens auch der Name, die Abkürzung COP steht für Conference of the Parties, also Konferenz der Vertragsstaaten. Außerdem kommen internationale Organisationen und Beobachter, Nichtregierungsorganisationen, staatliche Vertreter und Vertreter von Regionen und Kommunen. Die größte COP fand 2023 in Dubai statt, mit gut 100.000 Teilnehmern. Diesmal wird etwa die Hälfte erwartet, weil Brasilien von vornherein angekündigt hat, das Treffen kleiner gestalten zu wollen. Das hat auch mit den Hotelpreisen in Belém zu tun, die jedes vernünftige Maß verlassen haben. Das macht es Interessierten, vor allem aus dem globalen Süden, finanziell fast unmöglich, noch teilzunehmen.
Und inhaltlich ist ja auch eine ziemlich umfassende Agenda dargelegt. Was sind denn so die wichtigsten Themen, die da in Belém jetzt diskutiert werden?
Ja gut, zentral sind die großen Bereiche. Die Reduktion von Treibhausgasen, der Ausbau erneuerbarer Energien, der Schutz von Wäldern und auch Biodiversität. Und ganz wichtig, Klimagerechtigkeit, also die sozialen Folgen der Klimakrise. Ein weiterer Fokus liegt auf neuen Klimaschutzplänen. Bis zum Start der COP sollen alle Staaten neue nationale Klimaschutzpläne mit Blick auf das Jahr 2035 vorlegen. Die große Frage ist, reicht das aus, um die 1,5-Grad-Grenze noch einzuhalten? Und da sind viele Experten skeptisch.
Jetzt ist ja vereinzelt auch schon von einer Wald-COP die Rede. Was hat es denn damit auf sich?
Na gut, das liegt am Austragungsort. Der rotiert zwischen 5 Ländergruppen in den Vereinten Nationen und diesmal war die Region Lateinamerika und Karibik an der Reihe. Der Amazonas, wo die COP30 stattfindet, spielt hierbei eine zentrale Rolle fürs Weltklima. Als riesiger CO2-Speicher kann er beim Klimaschutz helfen, aber nur, wenn er nicht noch weiter zerstört wird. Deshalb wird in Belém viel über die klimaschützende Rolle von Wäldern und vor allem von Tropenwäldern gesprochen werden.
Sind denn da auch konkrete Erfolge zu erwarten?
Einen Impuls des Gastgeberlandes gibt es immerhin schon. Um die Bedeutung von Tropenwäldern zu unterstreichen, will Brasilien bei der COP30 einen neuen Fonds zum weltweiten Schutz von tropischen Regenwäldern vorstellen. Der soll den Namen Tropical Forest Forever Fund tragen und mit 125 Milliarden US-Dollar die größte Summe jemals für den Waldschutz aufbringen. Und zwar aus öffentlichen und privaten Quellen. Brasilien selbst hat bereits angekündigt, 1 Milliarde US-Dollar in den Fonds einzuzahlen. Und natürlich hofft man dort auf weitere Beiträge von anderen Staaten in Belém.
Also da muss noch ein bisschen was zusammenkommen. Vielen Dank für den Einblick bis hierhin, Franz Kongbui. Schön, dass du da warst.
Hab mich auch gefreut.
Ich darf Ihnen noch kurz die Termine für die nächsten Wochen mitgeben. Am 18. November findet das 11. Green Finance Forum statt im Rahmen der Euro Finance Week. Es geht um Wandel, Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit im Steigenberger Eiken Frankfurter Hof hier in Frankfurt. Und die nächste Episode Nachhaltiges Investieren, die gibt es schon am 13. November. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.